So.
Was für eine schöne Hotellobby.
Entschuldigen Sie, können Sie bitte leiser sprechen, wenn Sie die schöne Hotellobby sehen? Ich spiele hier Klavier, drüben an meinem Klavier, hören Sie?
Ja, was machen Sie denn da?
Ich spiele Klavier, damit Sie sich nicht langweilen und damit Sie auch die Stille im Kopf nicht ertragen müssen.
Ja, das
und
ist schön.
Immer den Mund aufmachen müssen, weil sie irgendwie die Leere füllen müssen in ihrem Kopf und in ihrem Herzen.
Nun gut. Sie spielen ja exzellent.
Danke.
Großartig spielen Sie. Man könnte fast meinen, Sie haben bestimmt an einem Weihnachtsoratorium studiert.
Stimmt nicht ganz.
Nicht?
Nein.
Nanu? Aber man muss das doch irgendwo beigebracht bekommen. In Detmold am Moratorium? Nicht?
Nein.
Haben Sie das zu Hause gelernt?
Wärmer. Das ist fast richtig.
Haben Sie das in einer Einkaufspassage, wo manchmal so Klaviere aufgestellt werden, damit vorbeiziehende Passanten Klavierspiel lernen können, gelernt?
So ähnlich. Ich war in einer, hier in der Bücherei. Mhm. Da gibt's diese Plätze, wo man ins Internet gehen kann. Entschuldigung, jetzt ist mir hier, ich muss noch umblättern. Jetzt, hier, das ist das neue Stück. Da bin ich hingegangen, zweimal die Woche, und bin da ins Internet. Hab mir das selber dadurch beigebracht, durch YouTube.
Ja, das
angucken.
Ist ja.
Gibt auch andere Videos.
Ja,
wie finden Sie das Stück? Gefällt Ihnen das?
Naja, ist gut.
Ich könnte noch ein bisschen lauter spielen.
Nein, bitte nicht. Schön, aber schön. Sie sind gut. Sie sind ein Autodidakt.
So kann man's sagen.
Ja, nanu. Ja, sowas. So viel Ausdruck in dem Auto.
Ja.
Herr Klavier.
Ja?
Wissen Sie noch, wie unser Thema heißt?
Outsider Art.
Hui, aber das kenne ich ja gar nicht. Können Sie mir das vielleicht illustrieren?
Ja, passen Sie mal auf hier. Ich mache jetzt hier erstmal das Klavier aus. Dann drücke ich jetzt hier auf diesen. Moment. Wissen Sie noch, wie das Klavier. Moment. Ah ja, das hier hochziehen.
Sie haben ja einen A- und einen B-Knopf auf Ihrem Klavier.
Sehen Sie, und jetzt fährt hier der Fernseher raus.
Ja, der ist ja riesig. Oh,
ja, und
die ganze Hotellobby verwandelt sich in einen Raum des Architekten von Matrix, ne? Mit den ganzen, lauter Fernseher. Ja, sagen Sie mal, wo kommen denn die
von
ganzen...
Von Le Corbusier, genau.
Wo kommen denn diese ganzen, das ist ja beunruhigend,
ja.
In diesem Jugendstil... Raum jetzt diese ganzen...
Riesenfernseher. Das war alles in meinem Klavier drin.
Das Hotel...
Und sehen Sie, was da drauf zu sehen ist?
Das Hotel geht ja in die Luft.
Ja.
10 Stockwerke sind wir schon hoch.
100, ja? Fast schon.
100.000. Ja. Ja, was ist denn jetzt und jetzt?
Sehen Sie hier das Radiogerät?
Ja.
Da ist eine Sendung drin.
Oh.
Über Outsider-Art.
Ah.
Es war ein weiter Bogen, Frau Meisendrath, aber wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Ah.
vielleicht wird's gut.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und also alle Menschen, die uns zuhören tun, es ist Zeit für Outsider Art. Ein schwieriger Begriff, aber ein interessanter doch. Denn es geht darum, sich außerhalb der Norm zu bewegen. Mit dem Rücken zum Publikum, habe ich gelesen in einem Artikel, als ich mich vorbereitet habe.
Ja.
Kunst, die mit dem Rücken zum Publikum gemacht wird.
Ja.
Wo der Künstler, der klassische Künstler,
ja,
sich ein bisschen präsentiert normalerweise. Manchmal nicht so gern, aber es dann doch macht.
Also im klassischen Konzert zum Beispiel.
Genau. Aber naja, gut, im klassischen Konzert haben sie ja oft Musiker, die mit dem Rücken zum Publikum spielen.
Ja.
Ich war zum Beispiel in der Oper. Mhm. Da macht man das ja so. Da ist ja ein Orchestergraben.
Ja,
da sind die sogar im Boden drin.
Vor
weil
allem
die sich so schämen, weil sie so schlecht spielen.
Der Dirigent nämlich auch, der hat den Rücken zum Publikum.
Der auch sowieso. Und der ist ja der eigentliche Künstler, das wissen wir ja. Leonard Bernstein zum Beispiel.
Bernstein, genau.
Karajan.
Erfinder des Bernsteinzimmers in Nürnberg.
Richtig, Karajan.
Karajan, Erfinder der
Mozartkugel. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz ein bisschen Eingrenzung betreiben, wie wir das so gerne machen.
Ja.
Es geht um Outsider-Art, das heißt Kunst, die außerhalb ist. Art Brut. Das ist die rohe Kunst.
Ja, warum ist es roh?
Ja, es geht ja von einem sehr akademischen Menschenbild aus,
ja,
bei dem ein kleiner Mensch namens Kind
ja,
wird geformt im Laufe der akademischen Laufbahn.
Ja.
Nicht wahr? Also man wird quasi in ein Förmchen gepresst, wenn man jetzt anfängt in der Grundschule im Heimat- und Sachunterricht.
Ja.
Oder im Werkenunterricht und dann wird gestickt.
Ja.
Naja, gestickt, vielleicht nicht gehäkelt oder sowas. Und man häkelt einfach falsch. Dann wird aber einem die Hölle heiß gemacht, bis man richtig häkelt. Verstehen Sie?
Ja.
Und so geht es das ganze Leben weiter. Bis man Doktorin ist.
In einer eigenen Sendung.
Und man merkt, man schaut sich aufs Leben zurück und denkt, die ganze akademische Laufbahn war ja ein einziges in eine Richtung gepresst werden.
Ja.
Dass man am Ende ja im Prinzip nicht anders kann als immer dasselbe machen.
Ja, ja, das stimmt. Aber es
und
ist
darum
auch,
geht's.
Sie wissen ja auch, je älter man ins Leben hineinguckt, umso weniger Zeit hat man auch für alles. Und Sie müssen schon mir nachsehen, ich bin ein alter Mann, bin ungleich älter als Sie und ich habe nicht mehr so viel Zeit,
ja,
für Ihre Mätzchen. Man muss auch ein bisschen konzentriert, ja, arbeiten,
lassen Sie uns doch mal ein bisschen
auch den Nachmittag noch erleben
jetzt beim
möchte.
Thema, das ist ein wichtiger Punkt. Also Ihre Laufbahn, meine Laufbahn, unsere Laufbahnen,
ja,
akademisch sind quasi bearbeitet. Sie,
ja,
werden bearbeitet als Mensch, der geformt wird durch einen Bildungsweg.
Ja.
So. Und die rohe Kunst,
ja,
ist roh in dem Sinne, dass sie nicht von der akademischen Laufbahn geformt wurde.
Ja.
Verstehen Sie? Also das sind Künstler, die das nicht studiert haben.
Ja.
Die das einfach machen müssen fast schon.
Ja.
Und da kommt dann Interessantes bei raus. Und natürlich ist dieser Begriff auch problematisch.
Ja.
Denn man spricht ja dann von zwei Kategorien.
Sie packen jetzt die ganze Sendung schon in die ersten 10 Minuten. Ich finde es sehr gut, weil Sie sehr konzentriert arbeiten und meine Worte sich offenbar zu Herzen genommen haben, aber wir haben später nichts mehr zu reden, wenn Sie
aber
jetzt schon alles.
Naja. Das ist doch bloß der Tipp
in Nutsche.
Ist der Tipp. Kennen Sie das jetzt? Das ist jetzt in, dass man über Eisberge redet.
Echt?
Ja.
Kennen ist es das mit dieser App? Ich sag den Namen nicht. Wo die ganzen Sachbücher in 15 Minuten erzählen.
Nein, das nicht. Das meine ich nicht. Aber das ist interessant. Ja, das ist eine interessante Überschneidung in der heutigen Zeit, dass man immer wenig Zeit hat,
ja,
um viel Wissen aufzunehmen. Und dann kriegt man so Apps, wo dann heißt, es ist die allerbeste App der Welt. Kauft die jetzt.
Ja.
Dann kauft man die und dann.
Das ist ein Einhorn, sagen die immer.
Ja, ist ein Einhorn.
Die sagen, die App ist ein Einhorn, Frau Meisendraht.
Ja.
Das finde ich auch interessant. Darüber sollten wir reden, über Einhörner. Sagen wir mal, Leute, die es nicht gelernt haben, die nicht an der,
ja,
Akademie für
nicht für, am Tiergarten hinten
für Vivi waren oder BWL, aber trotzdem das sich selber beigebracht haben,
ja,
wie man eine Firma macht.
Zum Beispiel.
Startup. Ist das Stichwort. Ich möchte Sie erstmal begrüßen in dieser etwas unwirsch begonnenen Sendung. Sie hören Eisenbart und Meisendraht. Und wir haben einen Bachmann-Preisträger oder eine Bachmann-Preisträgerin. Ich habe hier auf dem Second Screen, schaue ich die die Preisverleihung nach. Deswegen, wenn ich nicht so konzentriert bin, kann sein, dass ich, weil ich hatte heute früh keine Zeit. Aber wir sind natürlich live. Haben Sie den Tag der deutschsprachigen Literatur verfolgt, Frau Meisendraht? Haben Sie die Lesungen sich angeguckt? Seit Donnerstag wird gelesen. Und welchen Text fanden Sie bisher am besten?
Ich fand gut von Mada Steinbock,
ja,
den Text. Und der blaue Elefant trötet.
Ja, war ein experimenteller Text.
War fast Outsider. Das hatte fast schon konkrete Züge. Sie hat dann immer getrötet für eine Stunde.
Ja. Ja,
war eine Kurzgeschichte.
Da wurde nachher in der Jury sehr darüber geblökt, dass das so eine unkonventionelle Lesung war.
Ja, aber es war gut.
Also sie stand ja auch auf dem Tisch oben drauf, hat einen Kopfstand zwischendurch versucht zu machen, ist dann sehr unglücklich gestürzt.
Es war eine Verschmelzung von Literatur und Performance.
Ja.
Was man ja auch schon hatte, wie heißt der Literat, der sich aufgeschnitten hat auf der Bühne, wie heißt der nochmal?
Gigi Allen.
Nein, den meine ich doch nicht. War
Peter Sodan.
Ich glaube, kann sein. Nein. Sie lachen, das war eine Finte.
Sie hören heute auf jeden Fall.
Das ist ja
Fall.
Furchtbar mit Ihnen heute. Ich wollte eigentlich über Outsider-Art reden.
Ja, aber, Sie hören aber heute Literatur aus eigener Feder von Menschen, die wir eingeladen haben, Texte zu machen, oder von Einsendungen von lieben FreundInnen von uns. Sie hören auch Interviews mit Kunstraum in Nürnberg von der Lebenshilfe. Wir haben ein Interview mit Klaus Beyer geführt, weltberühmter Outsider-Artist. Das heißt, wir haben eine pickepacke volle gemachte Sendung.
Herrlich, Herr Eisenbart, herrlich.
Und Sie können das jetzt genießen, wenn Sie dranbleiben nach diesem Text.
Wir sind seltsame Fische an Land, Grabräuber im Meer, Umweltzerstörerinnen in der Luft, Totengräber Europas, Lieferantinnen und Drama-Queens. Ich bin Sternzeichen Fische, und daher immer etwas pathetisch. Manche sagen, unter Wasser sieht man die Hand vor den Augen nicht und unter der Dusche weint es sich am besten. In meiner Kindheit waren die Fische das Highlight in jedem Zoo, eingesperrt und mit offenen Mündern, wie ich. Bis ich endlich 18 bin. Mein Traum war New York City und tanzen wie Delfine unter Wasser. Ich muss immer daran denken, was meine Mutter sagte. Ein hübscher Mann ist schwer zu finden, aber sie hinterlassen Schuppen an jeder Straßenecke. Effing Fisch, wetzen die Messer. Ich bin Sternzeichen Fische und kann unter Wasser meine Hand nicht sehen. Meine Mutter sagte mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden. Meine Mutter sagte zu mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden. Meine Mutter, sie sagte zu mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden.
So, das war ein Text von Lea Schlenker aus der Schweiz. Frau Meisendraht.
Ja, hier bin ich. Also ich picke jetzt nochmal den Faden auf. Ja. Wir waren gerade dabei, dass die akademische Laufbahn einen formt und die Art brüht. Outsider Art ist eine rohe Kunst, eine, wie Theodor Wiesengrund Adorno sagen würde, eine authentische Kunst.
Ja.
Ich war also nicht von den Zwängen des Marktes, der Konvention geformt, sondern sehr frei. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, könnte man sagen, für die KünstlerInnen, die das machen.
Mhm.
Denn wir wissen ja alle, also nein, weiß ich nicht, ob jeder alles weiß, aber es geht ja erstmal explizit um Kunst, also bildende Kunst.
Ja.
Wir werden aber dann auch hinein rüberlinsen und mal schauen, wie sich das in die Literatur hinüber. Denn es ist ein guter Feldversuch, diese Sendung, mal zu überlegen, was Kunst und was Poesie oder nicht nur Poesie, sondern auch Literatur so voneinander unterscheidet. Ich weiß, es gibt zum Beispiel einen Kunstmarkt.
Ja.
Haben Sie schon mal einen Poesiemarkt gesehen?
Noch nie.
Sehen Sie?
Ich war mal Ich war mal auf einem Festival hier in Nürnberg. Das hieß Ulf, unabhängige Lesereien-Festival.
Ja, da war ich auch.
Waren Sie auch,
da
oder?
War ich auch mal.
Ach stimmt, wir haben eine Sendung aufgenommen.
Ja, wir waren da.
Und da, wenn Sie es vielleicht gesehen haben, da gab es einen Kaugummi-Automaten.
Mhm.
Und da war Poesie drin.
In Amerika habe ich gesehen, in New York und solchen Dingen. Und ich glaube, Chicago war es.
Städte meinen Sie?
Da hat sich Literatur und ja auch gerade, sag ich mal, Poesie ganz anders entwickelt.
Ja.
Ist ja ein bisschen mehr, sag ich mal, Mainstream.
Poesie. Ja, stimmt.
Und es gibt sogenannte Typewriter-Poets, kennen Sie die?
Nein.
Kennen Sie, die können Sie mieten für Hochzeiten, aber die gibt es auch so als Straßenmusikant, quasi Straßenmusikant als Poet.
Und das Instrument ist die Schreibmaschine.
Richtig. Die haben einen Tisch dabei und setzen sich auf die Straße.
Und dann blasen die ein schönes Lied auf der Schreibmaschine. Und
man kann vorbeikommen,
ein Lied wünschen.
Richtig, also ein Gedicht. Und der fängt dann an zu schreiben und sie kriegen dann ihr Gedicht und dann werfen sie dem was in seinen Hut. Das ist doch mal ein Konzept. Und da sind wir doch schon mitten im Outsider-Art. Da sind wir doch schon mitten im rauen Leben.
Ja.
Nicht wahr? Auf der Straße Gedichte schreiben hat ja auch schon dann einen Performance-Charakter mit der Schreibmaschine und bringt alles zusammen. Kunst, bildende Kunst mit der Performance. Poesie mit der Schreibmaschine. Outsider aus der Outside von the House und eine Brotkunst.
Brotdose ist auch noch dabei.
Sehen Sie.
Hat er auch dabei, damit er zwischendurch.
Und dann habe ich gesehen, und dann kommt nämlich Adorno wieder ins Spiel.
Der Adorno hat es.
Nein, der Adorno nicht. Nein, aber der Geist des Adorno schwebt hier drüber. Es geht nämlich um Kommodifizierung.
Wie bitte?
Kommodifizierung. Ne?
Nochmal.
Kommodifizierung. Kommoden. Wegen Passen Sie auf. Ich bringe das jetzt zusammen mit dem Adorno. Erst einmal war das ähnlich eines Straßenmusikers, nicht wahr?
Ein Bänkelsänger.
Ja, also ein bisschen, genau so ein bisschen mittelalterlich, so auf der Straße ein Gedicht vortragen und dann kriegt man einen kleinen Groschen und kann sich davon dann ein Brötchen kaufen, bitte. So, das ist die ursprüngliche Idee des Ganzen dahinter.
Ja.
Und was ist draus geworden? Wir sind in Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Wir sind in Deutschland.
Nein, aber wir sind gerade geistig da drin.
Ach so.
Passen Sie auf. Und was ist draus geworden? Es ist draus geworden, dass wenn ich Typewriter-Poets, wollte ich nachgucken, Artikel und so weiter, was finde ich? Ganz viele so Firmen, die das anbieten für ihre Veranstaltung, also sie können das als Veranstaltungsbespaßung.
In Amerika?
Ja, in Amerika als Veranstaltungsbespaßung buchen.
Also,
und dann ist das wie ein Syndikat von Schreiberlingen. Also, und die schicken, das ist wie eine... Wie
das
ein,
Corporate Art, ja, aber.
Das Corporate Art und das Kommodifizierung, bitte.
Aber Sie müssen noch Kommodifizierung erklären. Was ist das?
Das ist das, was Sie gerade...
Das ist das.
Dass die Firmen dann, wenn man einfach draufdrücken kann, Knopf, und dann kauft man sich einen Typewriter-Poet.
Ist es jetzt gut oder schlecht?
Naja, das dürfen Sie... Man kann ja auch gerade in der Kunst auch mal so ein bisschen... Das Subjekt ist ja tot.
Ja.
Ist ja egal, was ich denke, ist ja wichtig, was Sie denken.
Nee, der Autor ist tot.
Ja, das Subjekt.
Das Subjekt ist doch das Gedicht.
Ja, das Objekt ist das Gedicht.
Mm.
Oder nicht?
Vielleicht. Aber das Subjekt sind dann Sie.
Ja, das ist der oder die das liest.
Na, der Leser ist doch nicht tot. Der Autor ist tot.
Ja, ach so, ja. Das Subjekt.
Ja.
Das Subjekt, das es schreibt. Meine
das,
Güte.
Und genau das ist Kommodifizierung.
Nein!
Genau. aber wissen Sie, wer das auch macht?
Wer
eine
macht
von unseren
auch?
AutorInnen.
Ja, dann?
Lena Kratzer.
Ja?
Vielleicht.
Wie, die macht das mit der Schreibmaschine auf der Straße?
Ja.
Ach so, na dann. Haben wir auch eine eigene Typewriter-Poetin bei uns.
Das stimmt.
Das
die
ist ja schön.
Die ist jetzt leider gerade im Urlaub in, ich glaube, am Meer irgendwo.
Wahrscheinlich
in Frankreich. Hat letztens auf jeden Fall Grüße geschickt, Postkarte geschickt. Und vielleicht möchte sie uns aber spontan ein Gedicht schreiben auf dieser Schreibmaschine.
Ja.
Wenn sie mir jetzt ein bisschen was über sich erzählen in 2 Sätzen.
Mhm.
Und dann könnte Lena Kratzer auf ihrer Schreibmaschine dazu was schreiben.
Ja.
Das könnten Sie machen jetzt.
Soll ich mir was erzählen über mich?
Ja, 2 Sätze.
Ich bin Magdalena Meisendraht. Ich bin eine Intellektuelle und ich finde es schwierig. Vielleicht so?
Und was bewegt dich momentan?
Sind jetzt per Du, oder was?
Ja, das sind die Fragen, die man stellen muss.
Was bewegt
dich? Also Sie.
Ich habe das Problem, dass mein Auto nicht mehr durch den TÜV gegangen ist.
Ja.
Deshalb ist es schwierig mit Bewegung.
Welches Auto hast du? Das ist die zweite Frage, die man sich stellen muss.
Ja, das geht's ja wohl gar nichts an. Was ist das für eine unverschämte Frage? Das gibt's doch nicht. Was nehmen Sie sich raus, Herr Eisenbart? Sie wissen ganz genau, dass das ein Hot Topic ist. Nicht anzufassen.
Hier kommt ein Gedicht von Lena Kratzer.
Immer hat es dich getragen, von Ort zu Ort gefahren, über Autobahnen und Landstraßen, ein Dach über dem Kopf, am Lenkrad deine Fingerabdrücke. Ein Geruch von Abenteuer mischt sich mit dem Gegenwind vergangener Sommertage. Erinnerungen in Nebelscheinwerfern, Musik als Begleitung. In den Ritzen der Sitze Erdnussreste der letzten Fahrt. Doch da umarmt schon bald wieder der Panda die Frau Meisendraht.
Hat sie Ihnen gefallen, Frau Meisendraht?
Ja, war schön. Schön gewesen.
War es schön gewesen?
Mhm. So, zurück zur Outsider Art.
Ja, genau. Es sind ja schon gewisse Begriffe durch diesen Raum geflogen.
Ja.
Zum Beispiel Outsider Art. Und aber auch Abrü, was französisch ist für Brühe.
Mhm.
Brühe, rohe Kunst.
Richtig.
Genau, jetzt hab kurz gebraucht.
Haben Sie das, was wir vor einer halben Stunde lang schon längst abgeschlossen
gibt
haben?
Aber auch, es gibt diese Begriffe, die längst hinter uns gelassen sind.
Ja.
Wie zum Beispiel naive Kunst.
Ja.
Oder.
Da ist über dem I so sind zwei Punkte.
Warum?
Weiß ich nicht. Wollte ich Sie fragen.
Das ist ein. Das ist wie bei Citroën.
Ja.
Damit man es nicht ausspricht. Citron. Citron.
Aha.
Dann weiß man, dass man die beiden Buchstaben beide ernst nehmen sollen. Auch ihnen zuhören muss.
Kreativtechnologie hieß das da immer im Radio.
Ja, stimmt. Gibt aber auch den Begriff der primitiven Kunst.
Ja, was das natürlich ist, auch gefährlich ist.
Das ist vor langer Zeit haben wir Gott sei Dank diese Begriffe hinter uns gelassen. Wollen wir aber trotzdem kurz drüber sprechen,
ja,
was das für ein Kunstverständnis offenlegt von den Leuten, die diese Begriffe verwendet haben.
Ja, es geht natürlich um die Kunst, der nicht, wie sagt man da, der
Sie meinen eurozentristische, ja, Weltsicht.
Ja, richtig.
Sicht auf den Kunstmarkt.
Ja, richtig. Und nein, nicht nur das. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, das eine ist falsch und das andere richtig, sondern es geht halt darum, dass es gibt das eine und das andere. Das ist ja schon Grund genug zum Anstoß. Nicht wahr, dass man sagt, das eine ist Kunst, das andere ist eher so was anderes.
Ja.
Ich erinnere mich so um 1900 oder 1900, also nicht, dass ich mich persönlich erinnere, sondern ich denke gerade zurück an die ästhetischen Vorstellungen im Jugendstil zum Beispiel. Kennen Sie Adolf Loos? Kennen Sie?
Nicht persönlich.
Aber Sie kennen sein Pamphlet?
Nein.
Ornament und Verbrechen?
Mhm.
Soll ich Ihnen was davon erzählen?
Lesen Sie doch mal vor.
Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Ich habe das nur im Kopf. Ich kann Ihnen
auswendig.
Es ist ein zentrales Werk. Es ist wie ein Essay, in dem er beschreibt, dass quasi Ornament eine primitive Ausdrucksform ist. Also es wird quasi Verzierung an sich, findet man zum Beispiel in Tätowierungen von Ureinwohnern. Man findet es, also es ist quasi, es wird gleichgesetzt mit etwas Primitivem, das Ornament. Und deswegen quasi auf der Schwelle zur Moderne, wo die Ornamente und die Verzierungen quasi entfernt wurden, spricht Adolf Loos quasi dem Ornament das Primitive zu, weil es in den damals entdeckt langsam wurdenden Völkern quasi verwendet wurde. Das ist natürlich ein sehr gefährlicher Gedanke.
Ja, und sie verwenden ja auch die Sprache von Anfang des 20. Jahrhunderts.
Also ich will das bloß, das wurde so geschrieben, das wurde so gedacht und das hat auch unsere Moderne nachhaltig beeinflusst. Auch wenn wir jetzt natürlich in der Rückschau das Ganze natürlich viel kritischer betrachten, die meisten zumindest, kann man trotzdem sagen, es ist interessant, dass das sozusagen eine Art Kampf, eine Art Schablonendenken ist, die schon sehr früh in unserer Moderne besonders Einzug gehalten hat.
Hm.
Das wollte ich nur. Ach so. Ornament und Verbrechen.
Ja, das, vielen Dank. Das war mir nicht bekannt, dieses Pamphlet.
Ja, sollten Sie mal lesen. Ist interessant auf jeden Fall, auch im einfach um einordnen zu können.
Ja, ich find's ja auch interessant, dass das letztendlich, naja, die eigentliche Outsider-Art, wie Sie vorhin schon fälschlicherweise übersetzt haben, outside of the building drinne, also die, ich sag mal, die Street-Art, die ja eigentlich auch Outsider-Art lange Zeit war und auch oft immer noch ist.
Ja.
Dass das schließlich zum absoluten Mainstream geworden ist. Das ist ja eigentlich das Absurde an das der stimmt. Geschichte.
Street Art ist ein interessant.
Ich sag nur Jean-Michel Basquiat, der sich ja an letztendlich Murals, sagt man, orientiert hat. Oder sagen wir mal ein Banksy, der ja mittlerweile Höchstpreise auf dem Kunstmarkt, also wirklich auf dem Mainstream-Kunstmarkt erzielt, das ist schon, das hat mit Outsider-Art leider herzlich wenig zu tun.
Naja, aber es fängt ja, wir können ja mal kurz über Street-Art reden, denn da sind Sie ganz recht, das hat ja etwas mit Outsider-Art zu tun, denn Street-Art findet ja außerhalb des Kunstmarktes, wie Sie schon gesagt haben, statt. Die Kunst in die Straße zu bringen und da auch zu belassen, denn versuchen Sie mal ein Graffiti von einer Wand so abzukratzen, dass Sie später in eine Galerie stellen können. Das ist ja fast unmöglich.
Entschuldigung, ein Graffito. Da muss ich jetzt mal kurz pingelig sein, aber wenn wir schon über Street Art sprechen, als wäre es die hohe Kunst, dann müssen wir auch.
Also ein Graffito, ein Mural.
Ein Mural, ja, genau.
Ein Mural.
Morelle.
Da ist ja auch, das ist ja ein wahnsinnig gutes Thema, Herr Eisenbart. Danke. Die Street Art.
Ne? Erstmal runterschlucken.
Street Art hat ja für uns jetzt gerade, für unsere Sendung, nicht nur den Punkt, dass es Outsider Art oft ist, denn oft auch Geschmiere von irgendwelchen unakademischen.
Entschuldigen Sie.
Da ist wieder der moderne Geist in mir durchgegangen.
Da ist in Ihnen Adolf durchgegangen.
Ich meine Adolf Loos.
Ja. Adolf Loos, genau. Nicht der, also beide. Echt ein beschissener Vorname, muss ich sagen.
Ja, war damals in, glaube ich.
Damals absoluter
Anfang des 19. Des 20. Jahrhunderts war das irgendwie.
Das war der Maximilian des 19. Jahrhunderts.
So, also passen Sie auf. Also die Kunst wird an der Straße befestigt, ist also fixiert im Outside.
Ja.
Ist das nicht wunderschön? Wir haben die Kunst, die ist an der Wand fixiert, nicht wahr? Und dann haben sie den kapitalistischen Mechanismus des Kunstmarktes haben sie erstmal ausgeschaltet. Damit,
ja, dass jemand hingehen kann und sagen kann, das ist jetzt meines. Ich kaufe das
genau,
jetzt
richtig.
Mit meinem Arsch voll Geld. Ja, Entschuldigung.
Richtig.
Weil das nämlich die Hybris ist vom Kunstmarkt, dass man sagt, ja, wenn ich nur über das entscheidende Kapital verfüge, dann kann ich auch das zu einem Prestigeobjekt
nicht
machen.
Nicht nur, auch so ein Spekulationsobjekt.
Ins Wohnzimmer hängen oder auf dem Dachboden, wo es niemand sieht.
Richtig. Und auch vor allem, genau, richtig. Man schließt das ja weg dann vor der Welt als Sammler.
Martin Schkreli.
Ja.
Sagt Ihnen was?
Habe ich, glaube ich, mal gehört. So, also, der Kunstmarkt ist ja auch. Da geht es ja um Besitz, fast schon um Feudalismus auch in einer gewissen Weise. Das Museum ist da ein sagen wir mal, also ein kleines Stopper, nicht wahr? Das öffentliche Museum, das ja dann nicht weiter veräußern kann, nicht spekulieren darf damit. Und die Street Art. Denn die Street Art fixiert die Kunst im öffentlichen Raum und macht sie zugänglich. So. Aber es findet auch eine Kommodifizierung statt. Denn was passiert? Sie können sich Murale kaufen, dass die quasi gemacht werden an ihrer Hauswand. Die Stadt kauft Murale, das haben wir hier in Nürnberg auch.
Ja.
Und es gibt
Pionierinnen
sogar.
Pionierinnen der Steppe. Da sollten Sie mal drüber nachdenken. Pionierinnen der Steppe.
Was ist das?
Pionierinnen der Steppe.
Ich kenne ich nicht.
Das ist ein Mural.
Ach so.
In der Innenstadt.
Ja.
Da beim Herrn Schießhaus ist ein großes Mural, das die Stadt gekauft hat in einem Wettbewerb.
Aha.
Und da steht Pionierinnen der Steppe.
Schön. Ist ja fast schon auch wieder Literatur.
Ja.
Es gibt ja auch sogar bei Banksy, der ja auch wirklich teuer gehandelt wird. Und da kommt dann wieder der Marktkapitalismus mit seiner vollen Sprengkraft.
Ja.
Dadurch, dass diese Sachen so millionenwert sind, werden dann ganze Fassaden halt so abgerissen, nicht wahr? Ja. Und damit machen sie ja alles zunichte, was eigentlich die ganze Idee dahinter war.
Ist es schon dekonstruktivistisch oder ist es einfach nur Blödheit vom Mainstream-Kunstmarkt? Können Sie mir das sagen?
Das ist nicht Blödheit, das ist ja alles sehr schlau. Eigentlich.
Die Stadt zusammenreißen?
Naja, sie...
Ist doch nicht schlau.
Nein.
Fallen doch die Häuser um auf die Menschen.
Aus einer ökonomischen Sicht heraus natürlich schlau, die Wand abzureißen und neu aufzubauen und dann das Banksy-Bild zu versteigern. Damit können sie sich dann 2-3 Wände kaufen, verstehen Sie? Ist natürlich nicht im Sinne der Kunst selber, aber ist im Sinne der Ökonomie. Das wollte ich nur mal sagen, aber wir sind ja bei Outsider-Kunst.
Ja.
Und Street Art hat ja auch sehr oft, erstaunlich oft, auch einen literarischen Charakter. Haben Sie das mal mitbekommen, wenn Sie durch Berlin gehen zum Beispiel?
Nee, aber ich würde gerne einen kurzen Text hören. Ich möchte ein Interview hören.
Ja, hören wir ein Interview, damit Leute auch zur Sprache kommen, die wirklich eine Ahnung haben.
Das kann man wohl behaupten. Wir sprechen mit zwei TeilnehmerInnen vom Kunstraum von der Lebenshilfe in Nürnberg, die den ganzen Tag das machen, worüber wir hier wohlfeist lachend und die Bäuche haltend sprechen, wobei wir gar keine Ahnung haben. Diese beiden TeilnehmerInnen erkennen sich sehr gut aus mit Outsider-Arten, die machen welche.
Ja.
Und sind sehr erfolgreich. Die verkaufen die auch. Also, haben schon viele Ausstellungen gemacht. Und hier kommt das Interview, bitteschön. Könnt ihr euch zuerst mal vorstellen?
Ich heiße Lille Feljodow, aber kurzer Name heiße Lille.
Und ich bin der Thomas.
Und ihr seid hier im Kunstraum und ich sehe, es ist alles voller Kunst, also wo ich auch hinblicke. Kannst du beschreiben, was das ist?
Ja, das sind meine Kunst. Also Anfang habe ich immer so Bäume gemacht oder was anderes. Jetzt habe ich gesagt, langsam machen wir Nase, Gesichter. Jetzt macht viel Spaß mit Gesichtern. Ich mache mehr Frauen oder Nikolaus.
Wie sieht's bei dir aus?
Also ich bin schon 11 Jahre hier. Aber ich mache immer noch so Porträts, irgendwie schwarz-weiß und manchmal mit Farbe. Kleine Bilder meistens.
Denkst du vor dem Malen besonders stark nach oder fängst du einfach an?
Da muss ich ein bisschen nachdenken, was ich dann machen will an den Tag. Und dann brauche ich meistens auch irgendeine Vorlage oder so. Irgendwie das. Dann schaue ich das genau an. Und dann versuche irgendwie das nachzufahren, wie das da so aussieht.
Ich frage jetzt meinen Gruppenleiter, Lutz oder Christian, und dann sage ich, wie geht's Hände, wie geht die Füße, und dann ich übe mit dem Papier, und dann kommt er einfach raus. Mhm. Meine Schwester ist in Friseur, und dann habe ich immer Haare neugierig, und dann habe ich gesagt, mache ich bunte Haare immer so. Langsam kann ich jetzt Hände, manchmal groß, manchmal klein. Oder manchmal nehme ich Schablon.
Was findest du so interessant an Menschen? Du hast ganz viele unterschiedliche Figuren und Menschen.
Mit den Augen gefällt mir, wie die Katze Augen schaut. Oder so blaue und grüne Augen gefällt mir. Augen. Und die Haare so bunte. Das mir. Und Kleider und so. Das ist mir interessant. Ja. Manchmal mache ich auch Bikini, also das schaffe ich nicht, aber ein Bobby auch.
Kannst du beschreiben, was du fühlst, wenn du malst?
Bei mir, ich kann, wenn ich was male, dann meistens ist es ruhig, also ich brauche eigentlich eine ruhige Atmosphäre, was manchmal hier auch schwierig ist. Manchmal ist Halligalli hier und dann kann man nicht konzentrieren, aber... Sonst, also wenn ich jetzt was mal, dann muss ich auch motiviert sein. Also irgendwie, ich mache jetzt was und das muss gut aussehen. Und dann habe ich manchmal Angst, dass es dann irgendwie, dass ich dich vergeige, dass ich die Bild zu groß, Proportionen falsch mache oder so. Oder irgendwas, das stimmt alles, schaut nicht aus, wie es aussehen sollte. Oder man erkennt es nicht oder irgendwie.
Kannst du beschreiben, was du fühlst, wenn du malst?
Wenn meine male, dann bin ich ganz glücklich. Manchmal klappt das, dann mache ich nochmal. Aber dann bin ich glücklich.
Es gibt so große Museen, da hängen berühmte Bilder drin. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, warum die berühmt sind. Habt ihr eine Vorstellung, warum manche Bilder so interessant für so viele Leute sind, dass alle die sehen wollen?
Naja, ich glaube, dass in die Kunstgeschichte gibt es irgendwie immer so Erneuerungen und Zeit. Also da gibt es diese Genre und dann gibt es dann einen Künstler, der irgendwie steht aus von den anderen und macht irgendwas ganz Neues und dann starren die Leute da und dann wird er bekannt und dann seine Bilder werden wird irgendwie vergehrt und dann, wenn er stirbt, dann ist es dann alles viermal so viel wert, wie es vorhin war irgendwie oder so. Aber auf jeden Fall, die haben meistens irgendwie so, ja, in die moderne Zeit, also das ist ja auch so ein Ding, was ist jetzt die Neueste, was ist modern, was ist, manche machen einfach so einen Klatsch auf dem Bild irgendwie und man denkt, ist das Kunst, ist das, und manche machen ganz, ganz detaillierte Porträts und da ist irgendwas dran und okay, das ist vielleicht politisch, vielleicht ist das irgendwie, glaube ich, Richtungen oder so, ich weiß nicht. Ich weiß noch, wo die irgendwelche Leute haben einen Elefanten einen Pinsel gegeben und dann der hat so ein Bild gemalt und dann hat die irgendwelche Leute gezeigt und die haben gedacht, das ist ein Männchen, die das gemacht hat. Obwohl das eigentlich nur ein Tier, also eigentlich ist es nur Zufall irgendwie gewesen, aber trotzdem, ja, so, ist schon Kunst, aber alles ist Kunst irgendwie.
Und was würdest du zu jemandem sagen, der sagt, man muss an der Kunsthochschule gewesen sein?
Ja, in Akademie war man, das ist wo ich war.
Die Lilly will ja sagen, dass wir waren auch in einer Akademie hier mit der Arbeit,
ja.
Haben auch irgendwelche Techniken und so gelernt.
Mhm.
Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, was du machst, das ist nicht wichtig, du solltest eigentlich eine Ausbildung, du solltest so viel lernen,
ha.
Du solltest in die Schule gehen und du solltest...
Also, nee, das sage ich einfach so. Ja, ich möchte gern auch viel lernen oder gern Schule gehen. Ich war mal, aber ich habe trotzdem, wie Künstler in Albert-Dürer-Straße, wie die Leute, die meinen so mir so Gesichter, alles. Aber manchmal sage ich meinen Gruppenleiter, Lili, du meinst, ich möchte wie Thomas malen. Die meint ganz genau hier schon.
Aber Neugier,
ja,
ist da. Also
ja.
Immer Neues ausprobieren.
Ja, neu. Ich schaue alle Leute, was machen die. Mhm. Ich schaue überall. Ich mache gleich, oder mit den Leuten helfen mit mir. Mhm. So mache ich auch.
Ja. Sehr gut. Okay.
Dann danke ich euch für das schöne Gespräch.
Ich danke auch. Dankeschön.
Ja. Okay, dann.
Frau Meisendraht.
Ja.
Sie wollten mir eben was erzählen,
ja,
über
Street Art und
Poesie.
Ja, weil, kennen Sie das?
Ja.
Sind Sie mal durch Berlin gegangen und haben Sie da, wo die Tauben hinmachen, haben Sie da mal gelesen?
Nee, aber ich kenne Notes of Berlin.
Notes of Berlin.
Notes of Berlin.
Ja, schön.
Wo immer zum Beispiel jemand irgendwo einen Zettel hinmacht und da steht dann drauf, Entschuldigung, nach 22 Uhr könnt ihr bitte leiser bumsen,
ja.
Zum Beispiel. Und das ist dann, das hängt dann an der Wand und jemand denkt sich, das ist ein lustiger Zettel.
Ja.
Und das kommt dann auf Instagram und kriegt 1000 Klicks.
Ah,
wie
ja.
Finden Sie das?
Cool. Das ist ja fast kommodifiziert dann schon.
Eigentlich schon.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die damit Geld machen, aber...
Aber ich finde auch schon diese Angeklicke, dieses...
Ja.
Internet gibt ja so eine Art Währung dann mit den Herzchen.
Barbara.
Barbara?
Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Ja, das meine
so,
ich.
So Poesie-Albumsprüche irgendwo hinklebt.
Ja, richtig.
Oder Hass ist krass und Liebe ist schön, zum Beispiel. Klebt die dann irgendwo hin, macht ein Foto und dann steht da Barbara.
Ja, ja, das meinte ich auch. Auch unter anderem, aber auch so Graffitis, da Plural.
Graffiti ist der Plural.
Graffiti können ja auch...
Es kommt von Griechisch, Graphein. Graffito ist dann einlatinisiert.
Ja, ist gut. Graffiti enthalten ja auch oft Buchstaben.
Ja.
Enthalten ja oft auch Tags. Tags, Künstler-Tags.
Was sind Tags eigentlich, Tags. Frau Meisendraht?
Tags sind quasi Signierungen.
War Goethe ein Tags?
Nein, Goethe
kann man
war
das
kein
sagen?
Text. Nein, Goethe war kein Text. Definitiv nicht. Der ganz klare Fall, Goethe war kein Text. So. Haben wir das schon mal abgehakt? Dumme Fragen hier. Ich wollte eigentlich über, was ich sagen wollte, ist Street Art verbindet oft, sagen wir mal, literarische Elemente mit dem Künstlerischen, mit dem bildenden Kunst. Ich meine, bildende Kunst benutzt ja auch gern mal Wörter. Ja. Zum Beispiel mit dem Stuhl. Kennen Sie das? Dreimal ein Stuhl.
Nein.
Ein Kunstwerk.
Ah, so sind ein paar Ümpip.
Nein, fast, aber das, ach, jetzt habe ich dummerweise den Namen des Künstlers vergessen, aber das Prinzip ist, das sind dreimal, Sie sehen drei Stühle. Das eine ist ein Foto vom Stuhl,
ja.
Das andere ist der Stuhl selber als Objekt. Das dritte ist eine, und hier kommt die Literatur, ist eine Definition eines Stuhls aus dem Wörterbuch und das sind dreimal Stühle, aber es sind unterschiedliche Stühle. Konzeptkunst, Herr Eisenbach, Konzeptkunst.
Ja.
Interessant, oder?
Konkrete Poesie. Nein. Sagt Ihnen das was?
Ja, natürlich.
Das ist, wenn man in den Stuhl reinschreibt, Stuhl, 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 Stuhl. Und der Text sieht dann aus wie ein Stuhl.
Und
das war früher...
Ein stiller Bewunderer.
Ja, und das war früher oft sehr beliebt, aber heute gähnt dann nicht mal mehr eine alte Oma darüber.
Outside.
Es ist wirklich Out Art.
Out Art.
Das hätten wir jetzt auch definiert, was Out Art ist, Frau Meister. Ich bin sehr stolz Ob auf Art uns.
Gibt's auch noch.
Was?
Ob Art gibt's auch noch.
Ob Art.
Ob Art. OP Art. Nein, Ob Art. Ist Optical Art.
Optical Art.
Ah.
Hat das was mit Outsider Art zu tun,
Nö, Frau Meister? Gar nicht.
Wollen wir überall Adolf Dürer singen?
Okay. Singen wir
Adolf Dürer. Gut.
1, 2, 3, 4. Ich wurschtel mich so durch. Ich hab Metzger gelernt. Jetzt bin ich Artist. Ich bau Wursttürme und Wurstknoten. Mein Kurator sagt, es riecht ein bisschen, aber den Leuten schmeckt's. Yeah! Galerist sagt, auf der Vernissage wollen die Gäste heutzutage am liebsten was Veganes haben. Wursttürme kommen bei denen gut an, solange sie auf einem Sockel stehen oder an der Wand hängen mit einem schönen Schild, auf dem die Jahreszahl steht, in der die Wurst gemacht wurde. Das ist Konzeptkunst. Schweinekonzeptkunst. Rinderkonzeptkunst. Alles im White Cube. Wieder heim, als mein Vater mir Schlachten beibrachte. Da hatten wir auch einen White Cube. Den konnte man mit Wasser danach abwaschen. Dann war er wieder weit, der Cube. Wir sind Künstler. Ich bin Künstler. Wir sind Künstler.
Ich bin Albrecht Dürer.
Wir sind Künstler. Wir sind Künstler.
Abseits-KünstlerInnen. Na, wir sind KünstlerInnen. Wir sind Künstler außen. Wir sind KünstlerInnen. Wir sind Künstler außen. Wir sind Künstler. Wir sind KünstlerInnen. Solo.
Chopin hatte ja auch seine Jazzphase, wie man in diesem Stück trefflich hören kann. Er saß da immer in Warschau. Waren sie ja schon mal in diesem Underground Outsider-Jazz-Schuppen.
Nö, war ich noch nie.
Waren sie noch nie? Aber da hat er dieses Stück aufgenommen damals. Chopin, der war schon.
Ich wusste gar nicht, dass Chopins Vater Metzger war.
Ja, wusste ich auch nicht. Bis eben. Vom Vater kommen übrigens die Schnipser. Das ist deswegen mit. Der hatte sehr kräftige Hände. Und deswegen klingen die Schnipse sehr gut. Hier kommt ein Interview mit dem weltberühmten Klaus Beyer. Wir sind sehr stolz, dass er bei uns vorbeigeschaut hat in unserer Sendung. Und wir hören uns nach dem Interview wieder. Und falls Sie sich fragen, von wem dieses Interview geführt wurde, wer so eine schöne Stimme hat, das ist mein Enkel Rainer gewesen. Rainer Eisenbart. Viel Spaß mit dem Interview.
So. Lieber Klaus Beyer, danke für das Interview. Erstmal hätte ich folgende Frage. Und zwar, wenn ich von dir in deiner Vita lese, dass du Kerzenzieher gelernt hast, ja, dann kann ich mir das natürlich angucken im Internet oder in alten Fotografien. Aber ich weiß immer nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Könntest du mal kurz erklären, was ein Kerzenzieher eigentlich macht?
Ja, ein Kerzenzieher, also ich war vom Beruf Kerzenzieher. Und als Kerzenzieher, da muss man sich zwei große Trommeln vorstellen. Und da läuft der Docht, also der Faden ist der Docht, der läuft dann 9-mal um die Trommel rum. Und dann das 10. Mal läuft dann da durchs Wachsbad. Durch ein Wachsbad ist dann, und dann nimmt jedes Mal einen Millimeter an oder einen halben Millimeter nimmt es an. Und so oft wie das jetzt durchläuft, so dick werden die Kerzen dann.
Ja. Mein Schwager, der entwirft Maschinen, die Kerzen machen, aber die sind natürlich immer dann reingegossen. Gibt's diese Fabrik noch, in der du warst?
Nein, die gibt's leider nicht mehr.
Nee. Und du hast dann irgendwann angefangen, ich glaube mit Super 8 Filmen hast du angefangen.
Ja.
Oder war das der erste Ausflug in die Kunst oder hast du vorher schon was anderes gemacht?
Nein, das war das allererste Mal überhaupt, was ich da gemacht habe.
Wie bist du dazu gekommen oder auf die Idee gekommen und wie hast du dir das selber drauf geschafft?
Ja, ich habe zu meinem Geburtstag habe ich eine Super 8 Kamera geschenkt bekommen und da habe ich dann ausprobiert, was kann man dann filmen. Die allerersten Aufnahmen überhaupt, das waren Dampferfahrten mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit der ganzen Familie und Zoobesuche und so. Das waren die allerersten Aufnahmen überhaupt. Und dann habe ich mir vorgestellt, das müsste ich doch selbst mich selbst mal filmen können. Dann habe ich mich selbst dann aufgenommen und so. Und dann, mein allererstes Stück war überhaupt ein eigenes Stück von mir. Das hieß Ein Griff nach links, ein Griff nach rechts. Das war 1980. Das habe ich dann erstmal probiert aufgenommen. Da musste man aber festgestellt, muss man ja schneiden, muss man dann da dran schneiden und auch Vertonung. Also die allerersten Aufnahmen waren überhaupt der Originalton. Habe ich mit dem Originalton dann alles aufgenommen. Und dann habe ich geschnitten und dann das Endprodukt wurde dann fertig. Habe ich mich sehr gefreut über das Endprodukt.
Bist du da einfach immer auf die Idee, hattest du die Idee und hast dann angefangen zu filmen oder hast du vorher einen Plan geschrieben, was du machen musst oder auch, dass der Ton dann passt oder wie bist du da drauf, auf diese ersten Filme, sage ich mal, wie bist du da drauf gekommen und wie hast du die umgesetzt?
Na, ich habe den Eingriff nach links, das Stück, das habe ich jetzt vorher geschrieben gehabt und jetzt habe ich aber kurze Stichworte habe ich dann gemacht, wie ich das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich doch ausprobieren. Und dann müsste ich doch das probieren. Und dann habe ich, also im Zimmer habe ich da alles auch gemacht. Im Zimmer habe ich dann, ich habe in meiner eigenen Wohnung alles gefilmt sozusagen. Und dann habe ich das eben fertiggestellt.
Ich stelle es mir immer schwierig vor, wenn man sich selber filmt und dann nicht selber durch den Sucher durchgucken kann. Das stelle ich mir interessant vor. Aber es hat ja geklappt. Also die Filme sind ja fertig geworden und die werden wir ja auch sehen können, wenn du in Nürnberg bist.
Ja.
Du kommst demnächst nach Nürnberg, um ein Konzert zu geben und deine Filme zu zeigen. Warst du schon mal hier?
Ja, ich war schon einmal hier, habe nur Urlaub gemacht da. Einmal da in Nürnberg war ich mal.
Ja, okay. Also du kennst dich schon ein bisschen aus.
Ja, so ein bisschen.
Ja, du wirst auch bei uns in der Galerie vorbeischauen, im Bernsteinzimmer.
Ah, ja.
Du hast ja nicht nur Film gemacht, sondern du hast auch die Cover für die Beatles-Alben, für die Cover-Alben, die hast du auch selbst gemacht.
Nee, ich habe nicht alles selbst gemacht. Ich habe verschiedenes nur. Also ich habe nur Zeichnungen gemacht, aber was ich gezeichnet habe, das sind nur für Filme, für Zeichentrick. Ich habe auch Zeichentrickfilme gemacht. Und für die Zeichentrickfilme, da habe ich eigene Bilder gezeichnet. Und habe ich das so, Zeichentrick habe ich jetzt als einen Arm, der so ein Arm, habe ich dann gemalt, der sich ausgeschnitten Arm und der Arm immer einen Millimeter weiter geschoben und dann immer eins auf Einzelbildschaltung gemacht.
Ich denke, die meisten Leute kennen dich heute für die Sache mit den Beatles. Da wurde aber auch schon unglaublich viel drüber gesagt. Magst du trotzdem drüber was sagen?
Ja, klar, gerne. Genau, aber also angefangen habe ich jetzt, es gab in Berlin hier eine Sendung, die hieß Schlager der Woche. Und da habe ich dann zufällig Beatles-Lieder gehört. Also ein Beatles-Song, also normalerweise spielt man nur ein Beatles-Song in einer Sendung. Aber bei Schlager der Woche waren zwei Beatles-Lieder. Und die habe ich ganz interessant gefunden. Und ein paar Wochen später, da kam dann ein nächster Song. Der nächste Song, der war so interessant, also da bin ich Beatles-Fan geworden. So bin ich zu den Beatles gekommen überhaupt. Ich habe erstmal nach und nach alles zusammengesammelt. Ja, und dann habe ich das gehört und wollte ich das nicht unbedingt auf Englisch in Originaltext, das singt vielleicht jeder, also wollte ich es mal auf Deutsch probieren. Da habe ich ja mal probiert, auf Deutsch den Text zu machen. Und dann, ja, manchmal geht's gut, aber bei diesen ersten Songs, da war es sehr gut, da hat es gut gepasst alles und da habe ich mich gefreut.
Ja, und nach hast du ja dann alle Platten übersetzt. Wie lange hast du gebraucht für alle Alben?
Ach, das ist bestimmt eine ganze Weile, also 10 oder 12 Jahre ungefähr habe ich dazu gebraucht, alles insgesamt zu übersetzen.
Klaus, kommst du nach Nürnberg? Da ist eine ganz andere Frage. In Nürnberg gibt es eine Galerie für Outsider Art. Kannst du was mit dem Begriff Outsider Art anfangen oder denkst du nicht so in Schubladen oder in Labels?
Also da kann ich nicht so viel mit was anfangen. Also das sagt mir eigentlich gar nichts sozusagen.
Ein ganz wichtiger Outsider-Künstler ist ja auch Daniel Johnston, den du jetzt gecovert hast. Und ihm sagt man nach, dass er so einer der größten Outsider-Künstler der Welt war, weil er fast 20 Alben aufgenommen hat, obwohl er nie ein Instrument akademisch erlernt hat. Würdest du dich, wenn wir sagen würden, Daniel Johnston ist ein Outsider-Künstler, würdest du dich auch dazu zählen?
Ja, ich auf jeden Fall würde ich mich dazu zählen, denn ich habe auch kein Instrument richtig gelernt und ich spiele das einfach so. Ich klimper einfach nur vor mich hin und mit Begleitung und so, da klappt es dann. Und dann singe ich meine Lieder, manchmal mit Begleitung, manchmal mit Playbacks, die ich dann herhole.
Auch Daniel Johnston hat interdisziplinär gearbeitet. Zum Beispiel hat er diesen Comic rausgebracht, Space Ducks, und dann die Musik dazu geschrieben. Was war dein Anlass, das Lied zu covern?
Also ich erstmal das Lied, das fand ich sehr gut. Und da müsste was draus machen. Und zwar habe ich dann Space Ducks, da habe ich dann einfach nur Enten draus gemacht. Und dann Enten, und da habe ich mir einfach einen Text einfallen lassen, also nicht nur einfallen lassen, sondern so wortwörtlich, wie Daniel jetzt geschrieben hat, so wortwörtlich habe ich versucht zu übersetzen. Und dass es auch in Reimen passt.
Ja. Hast du vor, noch andere Daniel Johnston Lieder zu covern?
Ja, eventuell schon, ja.
Genau, ich bin ja persönlich über Christoph Schlingensief auf sie gestoßen. Ich habe dich in U3000 gesehen zum Beispiel. Und die großen Zeitungen, als er noch gelebt hat, wollten ja immer so einen Ekel aus ihm machen und hieß es immer das Enfant terrible und der benimmt sich so schlecht und der geht nach Bayreuth und führt sich da auf. Ich wollte mal fragen, weil ich konnte ihn nicht kennenlernen, aber Sie, wie war der Christoph Schlingensief für Sie persönlich?
Ja, auf der Bühne war er natürlich wild. Da hat er natürlich so alles gemacht, was brutal war, richtig brutal war er da, aber privat, da war er richtig nett, ein richtiger Freund war er da.
Und dass wir mit dir zusammengearbeitet hat, konntest du dir darunter was vorstellen oder war er sehr verkopft oder, weil ich weiß natürlich immer gar nicht, wie er da so war, wenn ihr zusammengearbeitet habt, oder hast du was vorgeschlagen und er hat dann gesagt, das ist gut oder nicht so gut?
Nee, naja, also vorgeschlagen habe ich weniger, aber also ich habe jetzt mal viel gelernt von ihm. Er hatte gute Ideen und dass er auch richtig gebracht hat, richtig wirklich auf der Bühne veröffentlicht hat und so. Und dann, also wir sind jahrelang dann auch zusammen gewesen und das hat er alles sehr gut gemacht, er hat gute Leistung gebracht sozusagen.
Schaust du dir sowas auch gerne selber, also privat an, so wenn es auf der Bühne richtig rumst, oder war es dir manchmal zu wild?
Naja, also ich würde sowas nicht machen. Ich würde so, nicht so brutal sein, denn ich bin einfach nicht so ein Mensch wie Christoph Schlingensief. Aber was er gemacht hat, fand ich gut. Aber trotzdem, ich würde ganz anders machen. Ich würde es eigentlich ein bisschen ruhiger angehen.
Klaus, wie sieht die Zukunft für dich aus? Hast du große Pläne? Ich habe gehört, du nimmst wieder eine Platte auf. Kannst du uns ein bisschen was darüber verraten?
Naja, ich kann noch nicht so viel verraten, aber jedenfalls so ein paar Lieder, ein paar Songs werde ich in Zukunft noch schreiben, aber also viel kann ich noch nicht sagen dazu, weil es noch gar nicht so weit ist. Erst wenn es soweit ist, dann werdet ihr überrascht sein.
Gut, dann sprechen wir da nochmal drüber. Und ja. du stehst vor deiner großen Geburtstagsgala. Also du feierst deinen 70. Geburtstag ganz groß. Ja. Gibt's ein Projekt oder eine Sache, auf die du am liebsten zurückblickst in 70 Jahren, Klaus Beyer?
Also es gibt eigentlich nichts Besonderes. Also ich habe zu Weihnachten in den 60er Jahren habe ich doch Singles bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist jetzt ein Rückblick, wo ich jetzt mich sehr drüber freue. Aber das ist also ein bisschen unwichtig, aber nicht so. Also das ist die einzige Sache, die ich jetzt, wo ich mich drüber freue eben.
Gut, danke für deine Antworten.
Na gerne.
Ja, ich spreche mit Frank Behnke, der Manager und Tourbegleiter von Klaus Beyer. Ja, Frank, wie hast du Klaus eigentlich kennengelernt?
Das war bei Dreharbeiten, Filmdreharbeiten, da ich Filmschauspieler sowohl als auch Cutter, Soundman und Sounddesigner bin. Da hatte ich in einem Kurzfilm die Hauptrolle gespielt und Klaus war ein Komparse, einer von vielen Komparsen. Nur er hat mich mit seiner Art, etwas an einem Schreibtisch zu sitzen und mit einem Gerät, nicht mit einem Locher, nicht klar zu kommen, so irritiert, dass ich meinen Text vergessen habe. Und der Regisseur hat alles abgebrochen, war sauer und dann war ich wiederum sauer auf diesen Komparsen da. Und dann haben wir uns danach unterhalten und seitdem sind wir befreundet.
Mhm. Ihr wart dann befreundet und wann hast du entschieden, dass du für Klaus arbeitest?
Na, das lief eigentlich sozusagen, wie kann man sagen, automatisch, sage ich mal. Also es war eine sehr herzliche Begegnung danach und als das Wort Beatles fiel, da war eine Brücke geschlagen, denn ich bin einer der größeren Beatles-Sammler Europas mit Jim Phelan in London. Und dann bin ich zu Klaus nach Hause und da hat er mir eben vor allem gezeigt, dass er wie er die Beatles-Songs auf Deutsch macht. Also nicht nur das Übersetzen und Reimen der wunderbaren Texte, sondern auch, wo kommt denn die Musik her, wenn man kein Musiker ist? Und als er mir dann gezeigt hat, dass er mit zwei Tonbandgeräten die Instrumentalpassagen eines jeden Songs, also zum Teil nur wenige Sekunden aneinander kopiert und dann Deutsch drüber singt, dann war ich ziemlich geplättet und habe das einfach als genau das empfunden, was du im Gespräch mit Klaus angesprochen hast, nämlich Outsider-Art. Ich habe es genannt Abrüt, aber eben nicht als Maler, sondern eben als Musiker. Und dann habe ich in der Zeit, das waren die 80er Jahre, da war in Berlin sehr viel Offenheit für extreme Situationen, habe ich ihnen dann auch Konzerte verschafft und wenn es auch geht mit meinen Beziehungen auch Filmvorführungen organisiert, wenn er einen neuen Film fertig hatte.
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Berlin war in der Zeit unglaublich wild und es ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe so ein paar Stichworte mal zusammengefasst, die mir jetzt so eingefallen sind, irgendwie mit Max Müller und Mutter, die du ja mit, oder und Campingsex und was weiß ich, was dann noch alles mit reinspielt, Jörg Buttgereit und Schlingensief und Coolbrot, irgendwie mit Campingsex, die Sonic Youth halb aus der Taufe gehoben, dann haben sie noch eben Filmton gemacht, also man hat ein bisschen das Gefühl, dass in so wie in Berlin alles zusammenläuft, dass auch die DIY-Sachen und die halt so eigentlich der Punk auch so ein bisschen bei dir oder letztendlich dann auch bei Klaus zusammenlaufen. Ist das zutreffend oder kommt es nur für mich vor als jemanden, der in der Provinz aufgewachsen ist?
Ich würde schon sagen, das ist zutreffend. Aber was Klaus Beyer betrifft, er hätte diese Arbeiten, die er macht, in diesem von dir gerade beschriebenen Stil und Sinn auch gemacht, wenn nicht diese Szene da gewesen wäre. Er hätte das voll durchgezogen. Also das war nicht abhängig davon. Allerdings meine Beziehungen eben zu Punk und DIY und zu all den Bands, in denen ich gespielt habe, Filmemachern, die ich kennengelernt habe und kenne, das waren die Plattformen, die eben offen für solche, damals sagte man auch schräge Kultur war. Auf jeden Fall passte Klaus Beyer nirgendwo richtig rein und das war schon mal ein guter Startschuss für die Szene.
Und passt er heute irgendwo rein oder ist er immer noch zu sperrig für das meiste? Oder das halt die, nicht Klaus Beyer an sich, sondern die Kunst, die er macht?
Sperrig ist es nur, wenn man schon einen vorgefassten Begriff benutzt, um das zu beurteilen. Klaus Beyer ist sich vor allem treu. Das, glaube ich, ist das Wichtigste dabei. Ja, er passt mal nicht rein und bei anderen passt er wieder rein. Er ist zum Beispiel vor 3 Jahren, ne, 2019, hat er das Festival for Outsider Art in Paris eröffnet als Hauptact. Also er passt irgendwo sehr wohl rein und woanders überhaupt nicht. Also von daher würde ich es von diesen äußeren Beurteilungen nicht abhängig machen. Er ist sich treu geblieben in seiner Form der Outsider-Art, ja. Also eigentlich ist er, das habe ich irgendwann mal geschrieben, ein genialer Dilettant. Ein perfekter Dilettant.
Gab es da nicht diesen Sampler, auf dem er auch drauf ist, mit den genialen Dilettanten? Ist das nicht das?
Gab es einen Sampler, aber Klaus Beyer ist da nicht drauf. Das war eben, wie gesagt, das ist Wolfgang Müller, das war der Bruder unseres Sängers von Mutter, der mit Tödliche Doris auch in der Art-Szene in den 80er Jahren aktiv war. Er hat diesen Begriff geprägt und das ist auch alles wunderbar. Aber genau dadurch, dass es auch das Underground-mäßige ein Begriff war, auch da passte dann in keine Schublade der Klaus Beyer rein. Obwohl, dazu muss ich ganz deutlich sagen, gerade Wolfgang Müller, ja, der hat Klaus Beyer auch mitentdeckt und auch gefördert. Er hat ihn mit Zeichnungen und Kurzfilmen auf die Documenta 1987 gebracht. Also Wolfgang ist eine Schlüsselfigur im Entstehen des Kults um Klaus Beyer.
Da möchte ich mal kurz einen Ausflug machen vom Stichwort Documenta, weil jetzt gerade ja auch wieder der Aufruhr sehr groß ist.
Ja.
Wollte ich den Klaus nochmal fragen. Bei dir gab es ja, glaube auch mal einen Eklat, weil du gesungen hast, Kreuzberger Frauen sind lang.
Ja, genau. Den Song Kreuzberger Nächte sind lang. Das habe ich dann öfters gespielt und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch so lustig, da müsste man was draus machen. Und Deutsch, also das ist ja nicht Englisch, das gibt's ja schon auf Deutsch, da müsste man eigentlich einen Text umdichten, eigentlich in eine andere Sprache, so wie ich das immer selber schreibe, wie ich das immer selber interpretiere. Und dann habe ich gemacht, Kreuzberger Nächte sind lang, da habe ich gemacht, Kreuzberger Frauen sind lang. Und da ist auch ein lustiger Text daraus geworden.
Und kam der gut an?
Ja, ich denke mal, der kam gut an, ja.
Genau, noch ein genialer Dilettant ist ja der schon vielfach erwähnte Daniel Johnston. Frank, da hast du auch nicht wenig damit zu tun, dass der in Deutschland bekannt ist.
Ja, also zumindest was seine Live-Präsenz betrifft. Daniel Johnston habe ich die Musik von ihm oder ja seine Musik in Mitte der 80er bereits kennengelernt. Irgendein Freak hatte da ein Tape von irgendwoher, also wahrscheinlich aus Amerika. Und wir haben dieses Tape gehört und hat uns einfach damals schon in der Szene ziemlich umgehauen. Und das wurde dann 89 von Homestead Records als Platte veröffentlicht, dieses Jip and Jump Music. Und seit da habe ich Daniel Johnston eigentlich immer verfolgt in seiner Musik, unabhängig davon, dass Kurt Cobain mit dem T-Shirt Erfolge brachte, dass Tom Waits ihn gecovert hat und so weiter. In seiner Musik war genau das drin, was mich persönlich begeistert hat, das Unperfekte als sozusagen Ideal. Und ich habe sehr lange in San Francisco gelebt und dann habe ich 1989 ihn mal bei einer der seltenen Live-Shows erlebt, denn er hat immer wieder mal Klinikaufenthalte gehabt und dann wieder mal live, dann längere Jahre nicht und hin und her. Und im Dezember 98 habe ich ihn dann live erlebt in San Francisco, bin sofort Backstage und habe gesagt, du hast Fans in Deutschland. Und er wollte es nicht glauben und war ganz glücklich. Und ich habe dann einen Kontakt mit der Tourmanagerin gemacht. Und die Volksbühne in Berlin hat dann den Kontakt hergestellt und das auch finanziert, dass Daniel Johnston für ein Wochenende nach Berlin kommen konnte. Das war dann ein Konzert in der Volksbühne, völlig ausverkauft. Und das war am 6. Juni 99.
Ja, und heute haben wir wirklich, also Daniel Johnston ist jetzt ja mittlerweile wirklich fast im Mainstream angekommen. Mittlerweile gibt es eben diese Abende in Berlin zum Beispiel. Und letztendlich wurde ja auch über Ecken in den Mainstream geschleppt, was ja total gut ist, wenn nicht nur immer das Normschöne oder so Erfolg hat. Siehst du sowas in der heutigen Zeit noch, in der alles relativ poliert ist? Ich weiß nicht, die Rezeption, es geht ja super viel über Internet. Siehst du irgendwo eine Szene aufkeimen, die sowas noch zulässt? Oder ist das schwierig momentan?
Ehrlich gesagt, ich sehe etwas aufkeimen. Ich könnte dir aber jetzt keine Namen nennen. Was ich hier sehe, vor allem in Berlin, die eine Stadt, die musikalisch immer noch sehr offen ist, das findet statt. Das findet meistens in kleinen Clubs statt. Was mir auffällt, ist, dass fast alle, auch gerade die dann ganz besonders sich besonders präsentieren, dass die alle, das ist jetzt ein Vorurteil vielleicht, aber nahezu perfekte Musiker sind. Sie haben genau das schon voll Gepäck dabei, was man gerade in der Punkzeit oder bei klassischen DIYs glücklicherweise vermisst hat, weil man sich an etwas orientiert hat und der eigene Ausdruck und die Sehnsucht nach des Sich-Ausdrückens, egal was man da gerade empfindet oder machen kann, dass das im Vordergrund steht. Und da habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das nicht mehr ganz so durchkommt. Aber ich glaube grundsätzlich daran, dass je glatter die Oberfläche wird, dass irgendwas durchscheinen kommt. Denn überall, wo man abhobelt und glatt macht, da kommt das Raue zum Vorschein.
So, und jetzt kommt ganz exklusiv für Sie im deutschen Radio zum ersten Mal Enten, eine Coverversion von Daniel Johnstons Space Ducks, gesungen von Klaus Beyer. Und dann hören wir ein Interview mit Marco Brosolo aus Berlin, der die schönen Daniel Johnston Erinnerungsabende in dem Berlin drin macht. Das ist eine tolle Ehre, dass wir mit ihm sprechen konnten. Er hat auch mit Daniel Johnston, ist ihm auch begegnet. Und Klaus Beyer singt dazu eben Enten. Das ist also aber vorher. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Radiopremiere und dann gleich bei uns. Wohl bekommst.
Enten kämpfen gegen Böses. Leute im Getöse, gegen Krieg raus aus dem All. Enten, ich muss immer sagen, können nicht vertragen. Es ist Krieg in Osten, Texas.
Enten, Enten, Enten,
kommen auf den Schreit, denn gehen viel zu weit, denn gegen Krieg raus aus dem All.
Enten
kämpfen für die Freiheit, der Kinder für die Freizeit. Wir gewinnen bald. Zerstören alle Sünden, wollen zum Leben finden, es ist an der Zeit.
Enten werden nie versagen, Hilfe sammeln Fragen
gegen Böses unserer Staaten.
Welt.
So, Marco Rosolo, du machst die Johnson-Abende. Und kannst du uns ein bisschen was über das Projekt erzählen?
Ja, alles ist angefangen, weil ich nach mehreren Jahren, dass ich Daniel Johnson gefolgt habe, wollte ich einen Tribute-Abend machen, weil er leider gestorben war. Und dank an Soundwatch Music Film Festival haben wir entschieden, statt an der Moment, als er gestorben ist, ein Tribute zu machen an seinen Geburtstag. Und wegen dieser Schiebung habe ich entschieden, lass uns das jedes Jahr machen. Und meine Aufmerksamkeit ging an die Übersetzung, weil es gibt kein offizielle Daniel Johnson so Cover Version oder so, die nicht auf Englisch ist. Deswegen habe ich mich konzentriert auf Künstler, die Daniel Johnson Fan sind, die auch eben mit anderer Sprache singen können. Deswegen haben wir so geschafft, mehrere Coverversionen zu machen in mehrere Sprachen. Das heißt auf Japanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch natürlich. Und dazu haben wir immer wieder entweder Dokumentare oder Filminterviews von Daniel Johnson zusammen mit kleinen Auftritten in einem Mini-Kino in Berlin. Jetzt planen wir aber im November eine größere Veranstaltung zu machen mit einer Ausstellung von Daniel Johnson 90er Jahre Zeichnungen. Und dazu so Appropriations-Arbeiten von Künstlern von jetzt, die interpretieren eine Zeichnung von Daniel Johnson. Dazu gibt auch eben ein Live-Konzert von eben diese mehrere Künstler, die Daniel Johnson interpretieren in ihrem Stil und in ihrer Sprache. Und das Event wird heißen Daniel Hasn't Left the Building.
Wie bist du da auf Klaus Beyer gekommen? Also ich sehe, du hast ja viele verschiedene KünstlerInnen da eingeladen, unter anderem eben auch Klaus Beyer. Wie bist du auf Klaus Beyer gestoßen?
Ich folge Klaus seit langer Zeit und ich hatte das Glück und Privileg, ihn persönlich auch kennenzulernen und zusammenzuarbeiten, wegen meiner ersten Platte, wo Klaus einen Text interpretiert hat von einem Lied von mir, ein Spoken Word Teil. Und seitdem kollaboriere ich so viel wie möglich mit Klaus. Und als die Idee kam, oder eigentlich das konkrete Arbeit von Daniel Johnson Tribute, habe ich sofort an Klaus gedacht. Und da haben wir eben diese Idee von Enten entwickelt.
Und sind neue Kollaborationen aufgeplant?
Ja, also mein Plan ist, weiter jedes Jahr zu gehen. Und die Idee wäre, jedes Jahr neue Künstler einzuladen und wenn möglich auch mit der Ziel, mit neuer Sprache zu tun zu haben. Weil das Repertoire ist ganz groß. So, es gibt theoretisch viel zu tun. So, im November werden wir Daniel Hasn't Left the Building Performance machen, zusammen mit dieser Ausstellung. Aber genau, in 23 werden wir wieder an seinem Geburtstag ein Event organisieren in Zusammenarbeit mit Soundwatch Film Festival.
Wunderbar. Und welche Sprachen fehlen dir noch?
Oh, viele. Swahili zum Beispiel, Russisch haben wir schon. Dialekte zum Beispiel, wir haben Friulanisch, aber es gibt viele Dialekte, die fehlen. Übrigens, falls jemand Interesse hätte, der diese Sendung hört, gerne melden euch. Wäre sicherlich schön, etwas mehr zu haben, besonders eben auch Dialekte.
Gut, das ist die offizielle Ausschreibung jetzt hiermit. Falls ihr Lust habt, Daniel Johnson in eurer Muttersprache oder Dialekt zu covern, dann meldet euch bitte gerne unter. Wie kann man dich erreichen, Marco?
marcobrosolo.net oder info@marcobrosolo.net.
Das war eben Marco Brosolo mit seinem Interview. Nicht mit mir, sondern mit einer Person, die mich imitiert. Ein Stimmenimitator aus Radio Z. Ja, wer ist eigentlich dieser Daniel Johnston, werden Sie sich fragen. Hoffentlich nicht. Also, aber falls Sie doch nicht wissen, wer es ist, das war ein amerikanischer Liedermacher, der sich selber alles beigebracht hat. Der hat viele Kassetten aufgenommen und DIY-Musik hat er ganz wichtig gemacht. Er kam aus Kalifornien und ist aber in Texas dann gewesen, hat er da gelebt. Und er war auf jeden Fall ein großer Mann. Seine Kassetten sind sehr gerne verkauft worden. Und sogar Kurt Cobain hat seine T-Shirts angezogen und damit ihn auch ein bisschen groß gemacht. Er hat zusammen mit Chet Fair so die DIY-Szene bestritten und ist 2019 gestorben. Leider, muss man sagen. Wir hören jetzt ein Lied, das eine Rarität ist. Das Lied heißt Some People Don't Even Know That It's Christmas. Am Telefon gesungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Daniel Johnston und seinem Lied. Und dann hören wir uns gleich wieder.
I know a little bit of My Baby Cares for the Dead, but I don't know it all the way through, I don't think.
Okay,
but I'll try. My baby cares for the dead. I said, come join the living, baby. The bright sunshine, and it's so great to be alive and have a good time. But my baby hung around the dead, making money with the funeral family, and she was wed. My baby married a rich man, mama. What can I do? She cares for the dead now, mama. She'll care for you. And my baby had a baby, not by me, but by him, her lover who cares for the dead. And that birth meant the death of our love. I know someday my baby will care for me. I know someday my baby will care for me. My baby cares for the dead.
Ich habe hier gerade den Bachmann-Preis.
Ja.
Nochmal, ich schaue ja immer wieder rein. Der wurde ja schon verliehen, aber ich hatte heute früh keine Zeit, weil ich die Sendung vorbereiten musste, reinzugucken. Deswegen bitte, wenn Sie wissen, wer den Bachmann-Preis bekommen hat, bitte rufen Sie hier nicht an im Sender.
Ich hab mir das nie angeguckt. Wissen Sie warum?
Wieso?
Ich dachte, der Bachmann-Preis geht immer an denjenigen, der Bachmann heißt.
Das reimt sich sogar ein bisschen. Unreiner Reim, Frau Meisendrath. War ein guter Gag, aber ich fand den Reim eigentlich noch besser als den Gag. Finde ich, nein, natürlich geht es um Ingeborg Bachmann, ja. Berühmte österreichische Autorin.
Österreicher sind auch gut, weil die sind oft Outsider.
Ja, was sagt Ihnen eigentlich österreichische Outsider-Art? Da kommen Sie jetzt einfach damit um die Ecke, ohne mir zu sagen, dass wir darüber sprechen. Das ist gut.
Ja, Sie kennen sich doch aus.
Ich kenne mich aus.
Na also, dann erzählen Sie doch.
Österreich ist ein Land, da gibt es viel Kunst. Es gab die Wiener Klassik.
Ja, natürlich.
Es gab auch Outsider. Also es gab Hermann Nitsch, der erst gestorben ist. Es gab auch diverse Action-KünstlerInnen.
Aktionskunst.
Österreichische Aktionskunst ist sehr wichtig. Sophia Süßmilch fällt mir ein, eine feministische österreichische Künstlerin, die auf unglaublich großen Bettlaken, die näht die aneinander und dann sind die so groß wie ein Fußballfeld und da malt sie dann Vaginen drauf. Das ist
naja, kann man doch machen. Als Künstlerin kann man doch machen.
Aber die ist schon fast nicht mehr Outsider, die ist fast schon
Insider.
Im Mainstream angekommen, die ist jetzt in der Titanic zum Beispiel. Ja.
Ich wollte nur sagen, dass mir ist noch eingefallen, Holzfällen, nicht wahr? Holzfällen
liegen auch.
Man sitzt dann quasi an der Rand der Gesellschaft auf einem Sofa und guckt drauf und ist quasi Outsider.
Ja.
Wir könnten ja auch mal über die Rolle des Outsiders reden an der Stelle. Normalerweise ist ein Künstler ja auch ein Beruf, nicht wahr? Aber der Outside-Artist oft sieht sich ja selber gar nicht als Berufskünstler, sondern da ist ja eine intrinsische Schaffensdruck da, der einfach raus muss. Ganz oft sind ja Outsider-Artists ja auch Leute, die am Rande der Gesellschaft selber stehen. Also nicht nur am Rande des Kunstmarktes, sondern auch am Rande der Gesellschaft und ein bisschen von außen drauf gucken können, auch die Gesellschaft betrachten können von außen.
Moment, sprechen wir über KünstlerInnen oder über MalerInnen? Weil die sind ja oft auch innen, beziehungsweise außen. Also die malen ja oft außen, das sind Outsider-Malers.
Achso, das ist mein Plain Air.
Die quasi von außen die Wand anmalen.
Ja, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja vom Prinzip des Outsiders so in der Gesellschaft, von der Verortung in der Gesellschaft, nicht jetzt irgendwie konkret auf der Straße oder nicht auf der Straße oder im Haus.
Ja,
oder am Haus.
Verstehe ich gut.
Bei vielen Künstlern gibt's ja auch diesen therapeutischen Effekt der Kunst, nicht wahr? Sich quasi selbst zu erforschen, nicht wahr? Andere zu erforschen.
Ja.
Und als Beiprodukt, also als Nebenprodukt entsteht quasi die Kunst. Das ist gar nicht überhaupt das Ziel an der Kunst, ist gar nicht da irgendwie zur Kunst zu kommen, sondern die Kunst kommt zu einem von alleine, mehr oder weniger.
Ja.
Und,
so wie bei Klaus Beyer, der ja eigentlich als Kerzenzieher angefangen hat, wie wir eben im Interview gehört haben, und dann aber plötzlich gemerkt hat, nee, ich muss das anders kanalisieren, ich muss andere Sachen machen, und hat sich dann eine Kamera schenken lassen und hat damit angefangen, Filme zu machen, und hat dann plötzlich Filme gemacht. Die Kunst lässt sich nicht in einen bestimmten Rahmen reinpressen oder auch nicht provozieren.
Ja, kennen Sie, ich habe letztens Radio gehört, nicht wahr? Da kam ein Beitrag über Jens Rinsch, kennen Sie den?
Gibt's hier jemanden, der Rinsch heißt?
Ja, wissen Sie, was der macht? Ist auch, nee. Meiner Meinung nach ist es auch ein Outsider-Artist.
Sag.
Seit 16 Jahren, der ist eigentlich Security.
Ja.
Und er macht Knotenkunst. Der macht die ganze Zeit nichts anderes als Knoten in Seidenfäden reinzubinden, bis die so Knödel werden. Und man weiß gar nicht, warum, er weiß selber gar nicht, warum er das macht. Er macht es aber den ganzen Tag. Den ganzen Tag Knoten.
Knoten.
So mit einer Präzision oder mit einer Zielgerichtigkeit, die man sonst eigentlich auch selten sieht.
Ja, man muss ja auch viel drum stehen, also da kommen dann.
Pfahlsitzen zum Beispiel ist auch sowas.
Ist auch eine Kunst?
Naja, irgendwie schon. Ist eine Outsider-Art fast schon. Outsider-Music. Gibt es sowas eigentlich auch?
Ja, natürlich. Es gibt die Shacks zum Beispiel. Die Shacks, die von ihrem Vater, das waren drei Schwestern, die haben von ihrem Vater Instrumente in die Hand gedrückt bekommen. Und dann hat der Vater gesagt: Jetzt spielt doch mal drauf los. Und das klingt aber, das sollten Sie mal hören, Frau Meisendrath. Das klingt nicht so gut. Aber ist ein großer Erfolg gewesen. Also es gab ein Album, ich glaube nur ein Konzert. Und das war wirklich, das wird bis heute sehr hoch gehandelt auf Discogs. Kann ich Ihnen sagen. Und es gibt natürlich Outsider-Musik. Es gibt Baudouin Osterling, der mit Menschen mit geistiger Behinderung gerne Musik aufnimmt, also der die einfach singen lässt oder vor sich hin erzählen lässt und das dann in Musik presst. Oder zum Beispiel nehmen Sie Christoph Schlingensief, der hat mein Enkel vorhin im Interview auch schon erwähnt, mit Freakstars, wo Christoph Schlingensief in ein Behindertenheim gegangen ist und die Leute gefragt hat, ob sie was vorsingen möchten.
Ja.
Und hat dann so Popstars-mäßig, DSDS-mäßig
Irm
Hermann hingesetzt von, wie Sie wissen noch, Irm Hermann von Fassbinder.
Ja.
Und die haben dann eine Castingshow gemacht. Und dann am Schluss gab es eine Band.
Könnte man dann fast sagen, dass Schlingensief, nicht wahr, der ist ja auch Weltenwandler, Weltengänger gewesen.
Ja.
Dass der vielleicht so ein Bindeglied war zwischen Inside und Outside für die Outsider-Artists.
Kann man sagen.
Er hat ja durchaus Connections gehabt zu höheren, sage ich mal, wie soll ich sagen,
intellektuellen
Kreisen. Ja.
Er war ja in Ding.
Ja, genau.
In Ding. Bayreuth.
Ja, Bayreuth.
Hat er den Parseval.
Ja. Ich erinnere mich. Dunkel.
Ich glaube, Klaus Bayer war auch dabei. Aber auf jeden Fall, ja. Schlingensief kannte die Welt der Stars.
Ja.
Aus Bayreuth.
Ja.
Zum Beispiel Hindemith. Er kannte aber auch die Leute, die eben keine Kunst studiert haben. Ja. Und LaiendarstellerInnen oft verwendet in seinen, zum Beispiel ein Staatsanwalt, wissen Sie das? Dietrich Kuhlbrot, Detlef Kuhl, der war eigentlich Staatsanwalt.
Der.
Und hat dann aber mit der Kettensäge die Ossis zersägt im Film vom Schlingensief.
Naja.
Der war aber kein Schauspieler.
Das ist auch eine Karriere, würde ich sagen. Ja, genau. Aber es geht ja auch mal, also jetzt nochmal kurz, ich wollte nochmal zurück zur Rolle des Outsiders, des Outsider-Artists. Oder ja. Grundsätzlich, wir hatten jetzt ja lang und breit darüber geredet, dass die Outsider-Art sich ein bisschen dem Kunstmarkt entzieht. Manchmal gewollterweise, manchmal ungewollterweise, nicht wahr? Also manchmal interessiert es auch den Outsider-Artist überhaupt nicht, ob er Kunst macht. Das hatten wir auch gerade, darüber haben wir auch gerade geredet. Aber so ein innerer Schaffensdrang, der einfach Kunst hervorbringt und dann einfach ist Kunst da und man weiß überhaupt nicht, was man damit will. Oft werden diese Leute dann maximal nach ihrem Tod erst bekannt im Kunstmarkt. Das ist ja auch diese Dynamik. Man muss ja auch mitmachen im Kunstmarkt, um überhaupt anerkannt zu werden.
Ja.
Man muss Kontakte knüpfen, man muss zum Beispiel Ai Weiwei mal die Füße massieren oder sowas.
Ja.
Sonst hat man ja keine Chance. Junge,
ja.
Sagte meine Mutter immer, Junge, Frau, geh mal nach New York, wenn du Kunst studieren willst.
Magdalena,
weil da
Junge.
Nee, sie hat immer junge Frau zu mir gesagt. Das ist eine unheimliche Unverschämtheit.
Das finde ich gut.
Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, man muss ja mit dem Kunstmarkt auch mitmachen, damit man überhaupt dort stattfindet.
Ja.
Also man braucht Galeristen, man muss mit KuratorInnen irgendwie sich, ja, keine Ahnung.
Sich kennen,
sich treffen. Und die Outsider interessiert das ja nicht. Wie gesagt, wir hatten das Stichwort mit dem Rücken zum Publikum. Die interessiert ja überhaupt nicht, was sie machen. Und
ja.
Beziehungsweise interessiert, was sie machen, aber mehr interessiert sie nicht. Sie interessiert nicht, wie die Leute zugucken, ob Leute das kaufen möchten, ob sie Leute nicht kaufen, so weiter. Man kriegt davon halt kein Geld.
Ja.
Es ist aber interessant, weil es halt roh ist und weil es halt eben authentisch ist, wie Adorno sagen würde, nicht wahr? Und da in diesen Grenzgängerwelten sind wir und ich weiß auch gar nicht, ob diese Outsider-Artists, also wir kritisieren den Begriff ja im Prinzip, weil wir damit in Abrede stellen, dass es sich um richtige, echte Kunst handelt. Nicht wahr? Wenn man rohe Kunst sagt, heißt es ja ungeschliffen auch im Endeffekt, also nicht fertig. Das muss man ja auch mitdenken, wenn man diesen Begriff verwendet, nicht wahr?
Stimmt.
Und dasselbe gilt ja für Outsider auch, nicht wahr? Outsider kann ja auch bedeuten, ja, du bist nicht innen, du bist nicht dabei, du bist nicht im Club, ne, wahr?
Ja, wir hören noch ein Interview mit Christian Wittinghoff und Lutz Krutein vom Kunstraum, von der Lebenshilfe Nürnberg. Viel Spaß mit diesem coolen Interview.
Kannst du kurz erklären, was der Kunstraum macht?
Der Kunstraum ist ein Atelier für Menschen, die keine Ausbildung machen können, die einen behinderten Hintergrund haben, eingeschränkten Hintergrund und die werkstatttauglich sind, normalerweise in Werkstätten arbeiten, aber eigentlich ganz gerne künstlerisch arbeiten wollen.
Es gibt da diverse Labels, Outsider Art, Apru, naive Kunst. Haben Sie da einen Begriff, den Sie vorziehen oder wird hier nicht gelabelt?
Also der von uns bevorzugte Begriff ist Kunst und die Outsider-Kunst, die nehmen wir, weil es eben der gebräuchlichste oder weltweit gebräuchlichste Begriff ist. Art Brut geht genauso, aber für uns ist es eigentlich Kunst.
Wo kommen die TeilnehmerInnen her?
Die kommen aus dem Spektrum der ganzen Menschen mit Behinderungen, weil sie in irgendeiner Form natürlich wenig Ausbildung machen können und dann landen sie in Institutionen und die Werkstatt der Lebenshilfe ist eine Institution und wir sind die Abteilung, eine Abteilung davon und bieten Kunst an als Atelier und auch als Möglichkeit, Kunst als Beruf zu erfassen. Und das interessiert viele, die schauen sich das an, machen ein Praktikum hier und merken, das können sie oder sie können es nicht und werden dann auch andere Sachen machen. Letztendlich ist es eine Möglichkeit, um künstlerisch sich auszufalten und überhaupt künstlerisch zu arbeiten. Denn sonst, wir haben ja 20 Leute, die gäbe es uns gar nicht, wenn es das Atelier hier gar nicht gäbe. Das heißt jetzt nicht, dass wir so toll sind und hier das Atelier schaffen, sondern es muss solche Orte geben, viel mehr und die Menschen, eben viele Menschen viel mehr machen können, als jetzt möglich ist.
Wichtige Arbeit für die TeilnehmerInnen ist für eine Gesellschaft wie die in Nürnberg das auch ein Zugewinn und in welcher Form?
Ja, der Zugewinn ist ganz klar für jede Stadt, für jeden Ort, an dem quasi sich künstlerische Auseinandersetzung stattfindet, egal in welcher Form, ob mit oder ohne Behinderung, spielt überhaupt keine Rolle. Also wenn möglichst viele Menschen möglichst viel reflektieren und andere das dann auch wahrnehmen, die Reflexion auch wieder rezipiert wird, dann sind wir in einem Idealzustand, in einer Rundum-Kommunikation, die natürlich so nie stattfinden wird, aber Ideale müssen ja auch sein, dürfen auch sein und insofern sehe ich da natürlich ganz klar eine Notwendigkeit, den anderen zu sehen und mit seinen Augen Dinge zu sehen, die ich sonst nie entdeckt hätte.
Das ist auch ein Faktor hier im Kunstraum, wo es ja genau geschieht, dass die Schule des Sehens, die wir hier praktizieren, die kommt ja auch zurück, das wird reflektiert auf uns und wir sehen auch neu. Wir schmeißen unsere Filter weg, wir können unsere Filter wegschmeißen, weil hier gibt es keine Filter. Und Kunstfilter, Lernfilter, Ausbildungsfilter, was auch immer, gesellschaftliche Filter. Das findet im Kunstraum nicht statt. Das ist eigentlich ein paradiesischer Ort, wo Kunst gemacht werden kann, weil du auch den Begriff letztendlich aufhebst. Das spielt keine Rolle, ob hier Kunst gemacht wird oder nicht Kunst. Das, was entsteht, ist das, was du siehst. Und daraufhin wirst du angetriggert. Du wirst dafür, da kriegst du Sensoren wach, die du gar nicht gewusst hast, dass du die überhaupt hast. Wir und alle anderen auch so. Und da sind wir dann alle gleich. Und das ist ein schönes Erlebnis.
Ein, zwei Sätze zur Idyllerei.
Also die Idyllerei findet statt am 22. bis zum 24. Juli. Und die ist ein Versuch von uns, in Nürnberg es mal allen möglichen zu zeigen, dass es sowas gibt wie Outsider-Kunst, wie Outsider-Kultur, dass die schon auf einem sehr weiten Weg ist und sich befindet und auch interessant auf dem Wandel ist. So. Und wir laden da internationale Ateliers ein, die sich zeigen werden und Theater, Musik, Filme, damit auch ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist in Nürnberg, weil wir merken, dass da noch viel zu tun ist, überhaupt in ganz Süddeutschland vor allem. Aber also es ist gut im Gange, aber es kann wie immer natürlich viel mehr gemacht werden. Und daher haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, das mal richtig laut zu präsentieren. So. Und ein Festival ist laut und da kann man auf einen Schlag ganz viele Leute ansprechen und sagen, hallo, hier gibt es was und das ist interessant anzuschauen. Von der Kunst her, aber auch von der Einrichtung her und von der Idee her, dass wir auch einen Fokus setzen auf Menschen, die eben eher am Rande sind und an den Rand gedrängt werden in der Gesellschaft, die wollen wir einfach ins Zentrum setzen. So. Und das sollen sie auch selber machen. Die sind sehr aktiv dabei. Also wir machen das nicht für sie, sondern sie müssen auch selber mitmachen. Und das wissen sie auch und da sind sie auch ganz sehr stolz drüber. Und das macht dann auch sehr viel Spaß.
Darüber wollte ich reden mit Ihnen noch. Street Poetry,
ja.
Kennen Sie sich aus damit?
Nein.
So, also, ist ja, da hatten wir ja gerade schon drüber geredet, es gibt ja Menschen, die sind quasi Outsider-Poeten.
Ja.
Denn, denken Sie doch mal an Ihre Lieblingskneipe zum Beispiel.
Ja, Krokodil.
Krokodil. Denken Sie mal danach, wen Sie da alle schon so getroffen haben.
Outsiders.
Richtig. Und denken Sie mal drüber nach, ob die nicht vielleicht auch schon fast schon poetisch sind manchmal mit dem, was sie sagen.
Mit den Weisheiten, die sie manchmal zu
richtig,
bieten haben.
Richtig. Und es gibt KünstlerInnen, oder nicht Künstler, sondern diesmal Wie gendert man denn Literaten richtig?
LiteratInnen.
LiteratInnen?
Ja.
Literatin? Ist das... Ja, doch, richtig, ja, genau. Also LiteratInnen das auch so machen, also die quasi von Kneipe zu Kneipe ziehen und so ihre Weisheiten und ihre kleinen Gedichte, das kommt so ein bisschen aus der Beat-Kultur heraus.
Meinen Sie Hammerlindl?
Bitte?
Meinen Sie Hammerlindl?
Ja, denke ich mir.
Meinen Sie den?
Vielleicht.
Klaus Hammerlindl.
Ja, was hat er gemacht? Erklären Sie mal ein bisschen. Erzählen Sie. Sie haben doch das Hintergrundwissen.
Nee, Klaus Hammerlindl, das ist ja der berühmte, der hier in Nürnberg immer unterwegs ist. und dann den Leuten seine Gedichte sagt.
Naja, da sehen Sie es doch schon.
Zum Beispiel, das ist jetzt, da müssten wir jetzt ein Gedicht vom Klaus Hammerhendl haben.
Haben Sie ein...
Hoppla!
Geometrie der Liebe von Klaus Hammerhendl. Zwei Geraden, die sich schneiden, die können einander nicht leiden. Drum entscheiden sie sich schnell, von nun an sind wir parallel.
Der ist auf jeden Fall immer gut unterwegs und erzählt immer seine Gedichte. Es sind immer meistens die drei selben Gedichte, aber die sind alle sehr schön.
Ja, aber sehen Sie, da haben Sie es doch schon. Ich glaube, fast jede Stadt hat so Leute, die so ein bisschen eben Outsider-mäßig...
In Würzburg gab es auch immer einen, der ist auch immer an der Promenade auf und ab gelaufen, hat Gedichte gesagt und hat dafür Flasche Wein oder so
sich rausgelassen. Sehen Sie, genau das meine ich, entzieht sich dem normalen Markt, aber hat einen Teil dieser ganzen Outsider-Geschichte. Ja.
Aber Frau Meisendrath, können Sie wirklich sagen, dass Hip-Hop Outsider-Art noch ist?
Nein.
Wenn einige der höchst gesignten KünstlerInnen
aus diesem
Genre kommt.
Street Poetry, geht's um marginalisierte Gruppen, da geht's um das Leben auf der Straße.
Ja.
Spoken Word.
Ja.
Hip-Hop hat ja gewisse Überschneidungen, sagen wir mal.
Ja.
Beat-Literatur hat gewisse Überschneidungen mit Spoken Word. Sie kennen Burroughs zum Beispiel, der dann Spoken Word-Tracks aufgenommen hat, die ja dann fast schon Hip-Hop-artig sind,
mit
Rhythmus, mit beschreibe Welten eines Outsiders zu einer gewissen Weise. So. Darauf wollte ich hinaus. Ob jetzt der Hip-Hop kommodifiziert ist oder nicht, das überlasse ich dem Zuhörer, der Zuhörerin selbst zu entscheiden.
Ja.
Aber es gibt da doch durchaus diesen Anspruch, auch das Leben auf der Straße zu porträtieren.
Ist auch kokett.
Es ist kokett, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein Drang, sich ausdrücken zu wollen. Vielleicht ist es auch ein Drang, die Unterrepräsentierten nach vorne zu heben. Und ich finde, da ist die Überschneidung durchaus mit der Outsider-Art da, auch wenn die Outsider-Art selber oft ist, mit wenig Intention, mit wenig Konzept dahinter, sondern einfach durch bloße Schaffenskraft hervorbringt.
Ja. So. Aber sagt Ihnen Pop-Akademie was? Das können Sie mittlerweile aber sowas von in 4 Semestern durchkommodifizieren.
Ach so, Sie meinen jetzt diese Privatschulen, bei denen man die coolen Sachen lernen kann.
Scratchen. Ghetto Blaster, wo die Batterien reinkommen, lernen.
Und Songwriting lernen ist auch sowas. Das habe ich nie ganz verstanden.
Brecht tanzen.
Brecht. Ich wollte sagen, Musik ist ja das Bindeglied und bei Musik ist es ja am drastischsten, dass autodidaktisch man sehr weit kommen kann.
Ja.
Also ein Studium der Musik ist jetzt nicht unbedingt Voraussetzung, um einen Pop-Hit, der funktioniert, zu schreiben.
Stimmt.
Deswegen sind viele Outsider im Prinzip.
Phineas.
Ja.
Phineas und
Ferb.
Billy.
Ach so.
Das Geschwisterpaar. Die sind ja auch von MySpace gekommen.
Ja.
Und Billy ist jetzt großer Star.
Ja.
Und Phineas, ihr Bruder, auch.
Ja. Naja, jedenfalls ja. Oder jetzt TikTok ist ja auch so eine Plattform, wo man relativ... und autodidaktisch relativ weit kommen kann.
Aber das ist genau das mit der Kommodifizierung.
Ja.
Da bringt jemand auf MySpace oder wo ein Lied raus, ist ein großer Hit. Und dann kommt sofort eine Plattenfirma, Sony, es gibt auch andere,
Sony.
Und signed die weg.
Ja.
Und dann sind die plötzlich Kommerz. Und dann ist plötzlich alles weg von diesem vormaligen Zauber, finde ich. Also oft.
Ja, das ist richtig.
Das ist eigentlich
schlimm. Aber es ist ja
auch auf der anderen Seite. Und gerade im Hip-Hop ist man dann oft, oder im Punk, Sanderpunk-Verrat.
Ja.
Der steht im Raum.
Ja.
Aha, jetzt sind die Ärzte bei BMG.
Ja.
Oder bei BMW. Oder Motorola.
Mhm.
Gibt auch andere. Und dann ist es Punk-Verrat, auch im Hip-Hop.
Ja.
Das ist auch Punk-Verrat.
Punk-Verrat steht immer im Raum. Ich wollte gerne, weil wir jetzt ein bisschen kritisch auf den Begriff des Outsider-Artists, auf den Begriff der Abrü geredet haben. Natürlich kann man diesen Begriff kritisch sehen, denn er grenzt etwas aus, er teilt etwas in Spalten. Auf der anderen Seite,
ja,
in dem Inside, gibt es ja auch dieses Narrativ, dass gute Kunst nur entstehen kann, wenn der Künstler hungert. Sie kennen ja auch das Spitzwegbild mit dem armen Poeten. Ja. So dieses, sage ich mal, fast schon wieder.
Von dem haben wir ja noch nie geredet.
Nein, noch nie. Ich ziehe es bloß gern als Bild heran, weil es so ikonisch ist und weil es jeder kennt und weil es auch eine bürgerliche Blickweise auf den Künstler offenbart, die immer noch Bestand hat. Und das ist ja quasi die Gegenrede zu der Kritikpunkt des Outsider-Artists. Man darf jetzt auch nicht irgendwie den Outsider-Artist als die einzig wahre Kunst sehen, weil sonst kommt man nämlich in diese Richtung, dass der Künstler Outsider sein muss, dass der Künstler nichts verdienen darf. Und das ist ja auch im Prinzip nicht
Sinn der Aktion.
Ja?
Der arme Poet von
Spitzweg.
Karl Friedrich Spitzweg ist für mich Kult.
Freut mich.
So, machen wir hier mal den Deckel zu, ja, bitte, Frau Meisendrath.
Das war eine schöne Sendung, eine etwas plauderige, aber auch eine, wir haben auch dicke Bretter gebraucht.
Genau, nächsten Monat geht es um das Wort Meta. Mal schauen, was Sie damit anfangen können. Sie können uns jederzeit Texte schicken unter eisenbadmeisendraht@gmx.de. Sie können aber auch ins Internet gehen und eine E-Mail schreiben. Und also fragen, wo die neuen Folgen bleiben im Podcast, können Sie auch machen. Sie können uns aber auch die Texte nachlesen, legen. Sie können bei uns auf die Seite gehen, eisenbadmeisendraht.de. Entschuldigung.
Frage ist Meter?
Meter.
Meter oder Inch?
Frau Meisendraht, solche Spitzwegigkeiten können Sie gerne nächste Sendung mitbringen.
Ach, Menno.
Das ist wirklich unglaublich. Genau, nächsten Monat geht's weiter mit Meta. Da können Sie noch überlegen, was bis dahin passiert. Können uns auch noch Texte schicken. Sie wissen, Meta ist ein weites Feld. Und Sie müssen uns nicht unbedingt einen Text über Meta schicken, denn alles ist Meta oder nichts. Das werden wir nächsten Monat für Sie auseinanderklamüsern. Eine Frage habe ich noch für Sie, ja, Frau Meisendraht, bevor wir in die Strafzeit schalten, ins andere Studio.
Das ist ja auch Outsider-Art. Im Gefängnis wird ja auch viel gemacht.
Stimmt, aber das wird dann eher kommodifiziert. Da bekommen Sie dann auf Facebook die Werbung, kaufen Sie jetzt das Schneidebrett aus der JVA. Wirklich, das bekommen Sie da Werbung dafür.
Aber das ist ja keine Kunst.
Das sagen Sie. Wir senden liebe Grüße in die JVA und auch an das ganze Team von der Strafzeit. Ja. Aber eine Frage habe ich noch für Sie.
Ja.
War Goethe ein Outsider-Artist?
Nein.
Dankeschön. Viel Spaß mit der Strafzeit und wir melden uns nächsten Monat mit dem Thema Meta. Tschüss. So, ich muss nochmal die Cue starten, den Sample.
Ja, Moment mal. Jetzt habe ich es ja verstanden, was Sie hier machen.
Bitte leise. Entschuldigen Sie, ich spiele hier Klavier.
Ja, aber ich habe es jetzt verstanden.
Was haben Sie verstanden?
Sie sind ein Outsider.
Das stimmt.
Sie haben ja von nichts eine Ahnung. Was machen Sie denn in dieser schönen Hotellobby?
Das stimmt.
Sie haben ja überhaupt kein Recht, hier zu sein eigentlich.
Das stimmt.
Auf dieser Welt.
Das stimmt.
Ja, Sie sind nämlich eine Erfindung. Sie sind nur für einen Gag gemacht worden.
Das stimmt. Es gibt mich gar nicht.
Es gibt Sie gar nicht. Es gibt Sie nur in den Köpfen.
Ich bin nur ein Konzept.
Sie sind nur ein Konzept. Ich auch. Und wir werden in dieser Hotellobby sitzen, bis man uns nicht mehr braucht.
Wir sind nur ein Konzept im Gefüge von Radio in den Köpfen der Menschen.
Richtig.
Und wenn die Sendung vorbei ist, ja, werden wir nicht mehr sein.
Richtig.